es werden so viele gefühlte Fließbandkünstler produziert, dass es Stand jetzt und vor allen Dingen für die Zukunft immer wichtiger wird, wer bist du, wofür stehst du? So, und das ist in den letzten Monaten meiner Meinung nach stark abhanden gekommen. Das ist jetzt sehr hart, aber manchmal muss man aus der Erwartungshaltung rausgehen. Ich bin Künstler, ich mache Musik, ich mache Kunst. Die muss jetzt einen Gegenwert generieren. Würde ich Bücher schreiben und die kauft keiner, dann kann ich halt am Ende des Tages auch nicht Amazon dafür verantwortlich machen, dass ich keine Bücher verkauft habe. Jetzt mal ganz platt gesagt. Das gehört, finde ich, zur Debatte auch mit dazu. Und das muss man da auch sagen dürfen, ohne gesteinigt zu werden.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Zu Gast in dieser Folge ist Christoph Jansen. Er ist Vice President von Groove Attack. Das ist ein Musikvertrieb, der zu Belief gehört. Oder ist es überhaupt noch ein reiner Musikvertrieb? Das erfahrt ihr in diesem Interview. Außerdem hört ihr, warum Christoph damals heimlich ins Musikbusiness gewechselt ist, wie er mit Chata ein Label gegründet hat, wie Mero damals so erfolgreich werden konnte, was Christoph von Klickkäufer Kai hält und wie er damals Curse gegen sich aufgebracht hat. Wir haben das Interview vor knapp einem Monat live auf der Musikkonferenz CO Pop in Köln aufgenommen. Am Ende der Folge verrate ich euch, wer als nächstes zu Gast sein wird. Spoiler, auch diese Person habe ich schon mal auf der CO Pop interviewt, damals aber nicht als Live-Podcast. Damit ihr die kommenden Folgen nicht verpasst, folgt dem Thema Takt Podcast und bewertet ihn auch gerne. Bei Spotify geht das ganz einfach, auf die drei Punkte klicken und dann auf Show bewerten. Danke für die PayPal-Spenden an Schwente und Fuck Cupid. Grüße zurück nach Trier. Ihr könnt auch unterstützen und mir eine Nachricht schreiben. Geht einfach auf paypal.me/thematakt. Jetzt aber viel Spaß mit dem Interview.
Also erstmal als ganz einfache Einstiegsfrage. Ein Release, was du in deinem Leben begleitet hast, was für dich ganz besonders war. Was würdest du da picken?
Du hast mir glücklicherweise die Frage vorab schon mal einmal kurz gespoilert und seitdem drehe ich innerlich komplett durch und weiß nicht, was ich sagen soll.
Deswegen habe ich es ja geschickt. Was wird dir als erstes sein? Am Herzen einfach.
Als allererstes mir tatsächlich Schlaftablett Rotwein 5 von Alligator eingefallen, weil das eine sehr intensive Zeit war und wir bis nach Kenia geflogen sind und in der Savanne hat Alligator mit seiner Band ein Release-Konzert gespielt, so ein bisschen nach Pink Floyd-Vorbild. Das war das Erste, wo ich dran gedacht habe. Aktueller wäre Syndrom Stockholm von Otto Mold mit Haftbefehl. Aufgrund der ganzen Umstände, das war die ersten beiden Releases von Haftbefehl nach der Doku, da war sehr, sehr viel Aufmerksamkeit und sehr, sehr viel Wind irgendwie so, sowohl intern als extern. Hohe Erwartungen. Wir haben dann zuerst Dünya Garib rausgebracht, den türkischsprachigen Song, und dann Syndrom Stockholm. Das war auf jeden Fall jetzt zum Jahreswechsel eine sehr intensive Zeit.
Also weil es emotional für dich war, war das ein besonderes Release, weil es war ja tatsächlich im Vergleich zum Album, wo ich denke, das hat viel mehr Zeit für dich gefressen, nur ein Song?
Ja, es waren zwei Songs, aber es war halt gerade auch so intern, also intern, damit meine ich Team, Künstlerteams generell auch mit Aykut irgendwie zusammenzuarbeiten, ist immer ein Abenteuer und mit seinen Leuten.
Echt?
Ja, ist sehr spannend auf jeden Fall. Ja, sehr spannend. Und wie gesagt, die Erwartungshaltung war, glaube ich, generell auf allen Seiten sehr, sehr hoch. Da muss man auch immer ein bisschen aufpassen, dass der Druck irgendwie handelbar ist, sage ich mal, für alle Beteiligten, also auch für alle Mitarbeitenden. Ne? Wir haben da ja ein sehr breites Team mittlerweile. Vor 10, 12 Jahren wäre es so gewesen, da wäre dann Label-Manager oder Produktmanager im Grunde genommen komplett alleine dafür verantwortlich gewesen, hätte dann da irgendwie rotiert. Jetzt sind wir da ein bisschen breiter aufgestellt und das ist ganz gut, weil dann kann man auch den Druck gleichmäßig verteilen und dann dreht an einem Tag der eine mal durch, dann am nächsten Tag der und so. Das geht dann einmal reihum und das bildet dann einen sehr schönen Kreislauf.
Wenn wir bei dem Release bleiben, wie teilt ihr euch da mittlerweile auf? Wie hat man früher, wo du sagst, normalerweise eine Person hat Produktmanagement gemacht? Wie ist das jetzt bei dem Release zum Beispiel gewesen und warum war das dann zeitversetzt?
Bei dem Release war vor allen Dingen auch noch interessant, dass mehrere Teams ja zusammengekommen sind. Oddworld als Produzententeam, Min und Alexis Troy mit ihrem Manager, dann das Team von Haftbefehl und dann unser Team. Und alle haben irgendwie Vorstellungen, die muss man irgendwie zusammenbringen. Und dann kommt natürlich, kann man sich vielleicht vorstellen, in dem Augenblick eine sehr große Erwartungshaltung auch von außen. Es gibt so einen Spruch, der mir in Erinnerung geblieben ist, aus meiner alten Zeit noch als Hip-Hop.de-Journalist. Da hat Casper in meinem Interview zu mir gesagt, ja, im Deutschrap ist ja so, alle Fans sind Bundestrainer. So wie beim Fußball alle Bundestrainer sind, sind ja im Deutschrap alle irgendwie gefühlt A&Rs und alle wissen es besser.
Gutes Wortspiel.
So, und das ist ja auch immer noch so ein bisschen, ne?
Du hast ja gerade schon gesagt, du kommst aus dem Journalismus. Hip-Hop.de, Juice etc. Kommt da auch dein Spitzname her? Jiggedi.
Ja, genau. Also als ich bei Hip-Hop.de angefangen habe, da gab es noch Foren und Blogosphäre und so. Und Toxic, also Tobias Kargol, meinte dann zu mir, hey, prima, du kannst ja anfangen. Du musst aber auch für Community Management und so, brauchst du ein Nickname. Ehrlicherweise, Spitznamen gab es mal, aber alle Spitznamen, die ich hatte, fand ich irgendwie, ich habe gedacht, prima, das könnte jetzt so ein Fresh Start sein, jetzt kann man mal was Neues bringen. Und ich hatte früher einen Kumpel, der selber auch gerappt hat, und der hat mich aus Spaß immer nach meinem Nachnamen Jansen genannt und hat dann immer so, ey, yo, Jiggedi Jansen, wie so ein Scratch-Geräusch. Und dann habe ich einfach so, ey, mach jetzt einfach Jiggedi, das ist gut. So, und habe das dann einfach quasi so eingedeutscht und das hat sich leider Gottes sehr lange gehalten. Da lernen wir raus, Augen auf bei der Nickname-Wahl.
Na, es ist ja auch immer noch dein Instagram-Name, ne? Also das
ja,
ist
ja,
also
genau.
Auch hier
mein Inkognito-Name, den du jetzt gelüftet hast.
@Jiggedi, du hast ja auch im Vorgespräch gesagt, du bist vor allem wegen des Fames hier und den sollst du dann auch bekommen, also hoffentlich möglichst viele Follower. Aber früher gab es das Ganze ja noch gar nicht. Dein Hip-Hop-Journalismus, also du hast ja sehr viel Zeit darin verbracht. Du hast auch für den Spiegel geschrieben, stellvertretender Chefredakteur, Hip-Hop.de, für die Juice etc. Toxic meinte auch, dass du ihm so ein bisschen überhaupt geholfen hast. Er hätte sein Manera Media gar nicht gründen können, hättest du nicht hiphop.de quasi übernommen. Aber wieso eigentlich der Schritt erstmal in den Journalismus? Wann hast du gemerkt, okay, ich will Musik erstmal begleiten in Form von Musikjournalismus?
Das ist eine interessante Frage. Also generell ist meine komplette Karriere im Musikbusiness so ein bisschen DIY gewesen. Also alles so ein bisschen, wie sagen wir so schön, wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Einer meiner besten Freunde hat ein Praktikum bei hiphop.de gemacht. Mit dem habe ich Jahre vorher immer wieder so Beat-Sessions gemacht. Also wir haben zusammen irgendwie schlechte Fruity Loop Beats produziert. Und
hast du auch gerappt eigentlich?
Nein. Also zumindest nichts, was man finden kann. Ich habe nichts veröffentlicht und sonst hätte ich wahrscheinlich auch niemals einen Job in der Rap-Branche bekommen. Also ich habe es alles mal probiert und habe dann gemerkt, das sollte ich nicht machen. Also ich war aber schon immer ziemlich krasser Musikfreak und das wusste eben einer meiner besten Freunde, der dann ein Praktikum bei Hip-Hop.de gemacht hat. Christopher Brandt heißt der. Der hatte damals den, wieder bei Nicknames, den wunderbaren Nickname Oberstrammknall, was von Alfred Jodokus Quack kommt. Und der hatte mich dann einfach gefragt, so, ey, wir haben ja gerade einen Riesenwechsel in der Hip-Hop.de-Redaktion. Hast du nicht Bock, hier mitzumachen? Dann bin ich nach Düsseldorf gefahren, habe Toxic kennengelernt und habe eine Probe-News geschrieben, die dann online ging. Ich weiß sogar noch, was das war. Die haben wir am nächsten Tag erst veröffentlicht, weil ich war am 1.4. in Düsseldorf bei Toxic und die News war über Bushido, dass sein Album 7 irgendwie Platin gegangen ist. Und am gleichen Tag ist Toxic Chefredakteur von Hip-Hop.de geworden. Und auch die Nachricht haben wir erst am nächsten Tag veröffentlicht, weil wir dachten so, ja, 1. April, so gerade im Rheinland, hält nachher jeder für einen April-Scherz. So.
Du hast auch mal aus Versehen Curse Label geschlossen per Artikel.
Ja, und ich hatte recht.
Du warst deiner Zeit voraus da.
Das ist auch eine relativ später witzige Anekdote, also Mike und ich haben uns irgendwann auch wieder lieb gehabt, aber eine Zeit lang haben wir tatsächlich, das war witzig, ich stand in der Bahn hier in Köln in der KVB, da bimmelte mein Handy und ich bin reingegangen und so, ja hallo, ja, it's Curse. So, yes? Ja, yeah, it's cursed! Ach, hallo Mike, naja, wie geht's? Du hast gerade mein Label geschlossen! Wir haben ein Interview gemacht, 2 Wochen vorher. Und das war ein Interview, was getaped war, das war also mit Videokamera. Und er hat in diesem Interview erklärt, ah, ich kann das jetzt hier exklusiv verraten, ich mach mein Label zu. Toxic hatte aus dem Rohmaterial eine News gemacht, alles Real Records schließt. Das war kurz nachdem Akku Berlin zugemacht hatte und Boss Music und so. Und deswegen passte das so ein bisschen in die Zeit. So, und dann hat Toxic einfach aus dem Rohmaterial schon mal die News gemacht. Curse hatte aber offensichtlich seinen Mitarbeitenden noch nicht Bescheid gesagt. Die haben dann also bei hiphop.de gelesen, dass alles Real Records schließt. Und dementsprechend hat er mich dann, ich bin dann aus der Bahn raus und stand dann in Galg vor den Arkaden und habe mich ungefähr 45 Minuten anschreien lassen. Und hab dann irgendwie gesagt, ja Mike, vielleicht lass uns doch nochmal in Ruhe reden irgendwie. Und dann war so, ja, das könnt ihr doch nicht machen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also jetzt mal ohne Scheiß, ich bin relativ neu in dem Business. Du bist doch schon sehr lange dabei. Dir ist doch klar, wenn da 2 Kameras auf dich gerichtet sind und du hast ein Mikrofon unter der Nase, da muss ich dir doch jetzt nicht erklären, dass das, das ist ein Interview irgendwie, hä? So, also ich war da total überrascht. Er aber leider auch, führte dann dazu, dass wir beim nächsten Splash, also dass er mich im Backstage
umgehauen hat.
Ja, 3-4 Mal mit seinen Blicken getötet hat. Dann auch wirklich so
das
zwei.
Das war
drei,
vor der Meditationsszeit wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Das waren dann 2, 3 sehr unangenehme Situationen. Und also so, wir standen dann in so einem Pult zusammen, die KZ-Jungs waren auch dabei, dann haben wir Drinks geholt und er hat dann demonstrativ mir keinen Drink gegeben und so. Und ich habe dann irgendwie gesagt: So, Maike, jetzt mal ohne Scheiße, ich im Kindergarten oder so, jetzt lass uns doch mal reden. Und er war dann auch wirklich noch eine Zeit lang ein bisschen sauer. Dann haben wir einfach mal uns ausgesprochen und ich habe meine Sicht der Dinge erläutert. Er hat für ihn gesagt, dass es irgendwie nicht geil war. Ich habe es auch total verstanden. Es war so ein klassisches Missverständnis, was wir dann irgendwie, was über die Medien gegangen ist quasi. Interessanterweise, das so ein bisschen zieht sich das auch so, wir alle kennen so den Spruch, man trifft sich immer zweimal. Wir haben uns dann bei Groove Attack wieder getroffen, weil er dann nach seiner Pause bei Groove Attack wieder quasi angefangen hatte mit dem dann neuen Label In die neue Welt und hat dann seine neuen Alben bei uns veröffentlicht. Und da hatten wir dann wieder miteinander zu tun.
Groove Attack macht aber nicht dicht oder möchte das heute verkünden?
Nee, nee, wir sind ja, wir sprechen ja mittlerweile mit französischem Akzent. Also. Also wir gehören ja zu Belief Digital. Vor 8 Jahren mittlerweile, also schon eine Zeit, gehören wir jetzt zu Belief.
Und macht auch nicht dicht, okay.
Nee, nee, nee. Also vielleicht, es wäre nur fair, wenn Curse es zuerst bekannt geben würde und ich es von ihm erfahre.
Wie bist du bei Groove Attack gelandet? Also du hast lange als Journalist gearbeitet und meintest im Vorgespräch, dann wurdest du angerufen und eigentlich gefragt, willst du es machen? So einfach war es?
Ja, auch da wieder ein bisschen wie Jungfrau zum Kind, stimmt. Also bei hiphop.de war es dann so, da bin ich da reingekommen. Ein halbes Jahr später hat Toxic mich dann zu seinem Stellvertreter gemacht. Offensichtlich hat er es nicht bereut. Ende 2013 war mein Studium, ich habe dann auch Journalistik studiert, war zu Ende und ich habe, wie du ja gerade meintest, auch für viele andere Medien irgendwie gearbeitet und habe dann frei gearbeitet und habe mich bei hiphop.de zurückgezogen an meinem 30. Geburtstag. Irgendwie ein bisschen, es ist halt so, hat mich dann Frank Stratmann, der Gründer von Groove Attack, angerufen und meinte, hey, ich glaube, wir müssen mal reden. Ich habe am 6. Mai Geburtstag, am 13. haben wir uns getroffen und am 1.6. haben wir einfach angefangen. So, also wir waren uns relativ schnell einig, so, weil wir saßen in dem alten Büro in Ossendorf im Gewerbegebiet in so einem Gebäude, was ein bisschen aussieht wie so eine 80er Jahre Versicherungsagentur, saßen da im Meetingraum und haben nach einer halben Stunde angefangen, er ist Borussia Mönchengladbach-Fan und ich bin Fan vom 1. FC Köln, und haben nach einer halben Stunde angefangen, uns die ganze Zeit auf Fußballebene zu verarschen. Und Frank ist jemand, der mag das total. Also der irgendwie, der kann da auch gut mit umgehen. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir sowohl auf einer persönlichen Ebene, aber eben auch bei der Vorstellung, wie steht Deutschrap gerade da, wo kann Deutschrap hin, wie ist das mit Vermarktung, wo geht die Musikbranche hin, wie wandelt sich das Musikbusiness, da irgendwie eine Schnittmenge haben. Und ja, dann habe ich angefangen und am Anfang war nämlich auch noch so, ey, pass auf, ich bin ja jetzt totaler Newbie, also ich wechsle ja quasi die Seiten. Lass uns mal bitte niemandem davon erzählen. Und dann meinte Frank dann auch so, ja, ist ein bisschen schwierig, weil wenn du jetzt hier unsere Künstler betreuen sollst, aber soll niemand wissen, dass du unsere Künstler betreust, das funktioniert ja nicht. Und ich war nämlich am Anfang tatsächlich so, ich sagte so, boah, ey, ich habe ja noch eine Probezeit, lass uns mal gucken irgendwie, ob das überhaupt klickt.
Also
ob
warum?
Ja, weil ich gedacht habe, wenn es nicht funktioniert, dann geht sowohl Groove Attack als auch ich da irgendwie mit erhobenen Hauptes raus und dann hat man nicht irgendwie, Gott weiß was, an Erwartungen gestellt und dann ist irgendwie alles gut. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, ja, das funktioniert. So, und haben da eine gute gemeinsame Vorstellung, wie sich Musik und der Musikmarkt wandelt. Ich hatte in meiner Journalistenzeit unter anderem auch mal Thomas Stein interviewt. Natürlich, vielleicht erinnern sich noch zwei, drei Leute an den.
Aus der DSDS-Jury.
Ja, genau, der ja eigentlich auch mal was Vernünftiges gemacht hat. Der war CEO von Sony BMG. Und in diesem Interview haben wir auch sehr viel über den Wandel vom Musikbusiness gesprochen und da habe ich schon auch ein bisschen was mitgenommen. Es war ganz interessant, abgesehen davon, dass die Stories, die er über Falco und Rapper's Delight erzählt hat, auch sehr interessant waren und Uli Potowski während des Interviews reingeplatzt ist mit den Worten, Fußball ist unser Leben und ich sagte, wunderbar und wir sind im Interview, hau ab. Es war irgendwie interessant. Auf jeden Fall habe ich mich da schon mit Musikbusiness irgendwie beschäftigt und auch immer wieder mal so verfolgt, wo die Reise hingeht und deswegen war das so ein bisschen, da kam für mich total viel zusammen. Ich war mit dem Journalismus-Ding an so einem Punkt, wo ich vieles von dem, was ich machen wollte, gemacht hatte. Ich habe irgendwann mal eine kaufmännische Ausbildung gemacht und das alles kam irgendwie so bei Groove Attack zusammen. Ein Journalistik-Prof von mir hat mal gesagt, als Journalist musst du alles mal so ein bisschen gemacht haben, so, ne, und also Experte für alles und nichts, so in Anführungszeichen. Und für mich, für meine eigene Vita war das ein bisschen so, okay, ich habe eine kaufmännische Ausbildung, bin irgendwie in einem Einzelhandelshaushalt, meine Mutter hat einen Supermarkt eben groß geworden, kenne mich damit auch mit Vertrieb aus, bla bla bla, irgendwie so ein Kram. Und Musik ist meine absolute Leidenschaft und ich kann hier Vermarktung mitmachen und Promo, bla, irgendwie Promo hatte ich natürlich ein bisschen Erfahrung durch Journalistik und so. Das war dann plötzlich so, okay, das ergibt irgendwie alles Sinn. Auf einmal, also dieser Zickzack-Lebenskurs, so bis zu meinem 30. Geburtstag, kam plötzlich so vollkommen zusammen und war eben so, ah, okay, vielleicht ergibt das ja doch Sinn.
Du bist mittlerweile Vice President Groove Attack, und das heißt tatsächlich Geschäftsführer. Also du hast da was zu sagen, nicht so wie im Weißen Haus. Aber wie lief dein House of Cards ab? Wie hast du es die Karriereleiter hochgeschafft? Und du bist als A&R da gestartet und
ja, als Label Manager, das heißt, also als Label Manager ist man dann die Person, die mit den Labels und vielleicht auch ab und zu mal mit den Künstlern zusammenarbeitet und irgendwie so dafür sorgt, dass die Daten rechtzeitig da sind. Dann wurde ich irgendwann zusätzlich noch A&R. Das heißt, habe dann mit Frank zusammen entschieden, mit wem wollen wir zusammenarbeiten und mit wem bald nicht mehr. Dann habe ich im Endeffekt, weil du House of Cards sagst, eigentlich alle Leute, die mir gefährlich werden konnten, weggebissen, entweder die Beine gebrochen oder den Kopf abgebissen. Und dann hat es eigentlich schon, war es ganz okay. Sonst war es aber sehr harmonisch.
Das ist schön. Was macht ein Vertrieb denn heute eigentlich noch im Streaming-Zeitalter? Also früher natürlich alles koordinieren, dass es dann beim Mediamarkt steht, ist jetzt ja nicht mehr so wirklich relevant. Erzähl mal, warum braucht es denn überhaupt noch einen Vertrieb?
Ja, das trifft so ein bisschen den Punkt vom Thema, ne? Also der Wandel eben auch von einem Vertrieb. Für Groove Attack war so ein bisschen die Herausforderung, auch nach Übernahme von Belief. Wo wollen wir mit Groove Attack jetzt hin? Weil ich selber sehe es auch so und mir wurde auch immer wieder mal so erzählt, Groove Attack ist ja eine Marke irgendwie, die steht für was? Die steht für eine Indie-Kultur, die steht klar für Deutschrap. Letzte Woche habe ich mich mit Maestro hier von Ratar, dem Produzenten, noch zusammengesetzt und der meinte, das finde ich dann immer krass, wenn so jemand einem dann sagt, so, ey, Deutschrap, so wie es heute in Deutschland ist, würde es nicht geben ohne Groove Attack. Und ich glaube, da ist auch was dran. Bis 2014, dann habe ich angefangen. So, zu deiner Frage. Durch TuneCore, Colin ist schuld. Nee, durch DIY-Vertriebe, durch strukturelle Veränderungen generell. Das Musikbusiness hat sich ja gewandelt. Und das ist ja auch normal, das geht ja alles irgendwie weiter. War für mich irgendwann, als ich dann quasi verantwortlich für Groove Attack wurde, die Frage, wie wollen wir Groove Attack jetzt positionieren? Wo wollen wir mit Groove Attack hin? Was sind unsere Stärken und was sind unsere Schwächen? Wir haben natürlich Belief im Rücken, die den klassischen Vertrieb vollkommen abbilden. Das heißt also, wo will ich mit einer Marke wie Groove Attack hin? Und dann guckt man sich an, wo kommen wir her? Was haben wir so über die Jahre gemacht? Was sind unsere Stärken und wie kann man die ausbauen? Und wir haben als Groove Attack ja relativ früh angefangen, immer ein bisschen mehr als Vertrieb zu machen. Die Majors haben das dann später irgendwann Vertrieb Plus genannt. Das heißt, wir sind mit ins Produktmanagement rein, ins Projektmanagement, haben im A&R-ing nicht nur das so begriffen, hey, wir signen dich jetzt und dann good luck, sondern nee, wir helfen dir bei deiner Entwicklung, bei deiner Künstlerentwicklung. Wir sprechen mit dir über dich als Marke. So, also ich glaube, da muss man, braucht man auch keine Angst vor haben, weil natürlich ist jeder Künstler auch eine Marke. So, und über die Entwicklung von dir als Künstler, musikalisch, aber eben auch in der Außendarstellung und vor allen Dingen im A&R-ing, da geht es um Musik. Ne? Also geht es auch ganz klar darum, so, hey, vielleicht ist jetzt das ist keine gute Idee, den Biene Maya Track zu machen, sondern lass uns mal irgendwie dann einen anderen Track machen. So.
Du sagst auch, dass du mittlerweile nicht mehr mit Labels arbeitest, sondern eigentlich mit den Artists direkt. Was unterscheidet euch denn dann noch überhaupt von einem Label?
Nicht mehr viel, muss man ganz ehrlich sagen. Ich würde sogar so weit gehen, dass wir Groove Attack so positioniert haben, dass wir Groove Attack ja schon als Label jetzt einfach gewandelt haben. Also das würde jetzt viel ganzheitlicher mit reingehen. Also wir arbeiten jetzt mit den Managements und den Künstlern direkt und übernehmen sehr viel von den Labelaufgaben. Und das kommt auch einfach aus der Historie von Groove Attack, weil vor meiner Zeit bei die Zusammenarbeit mit Agro Berlin beispielsweise, dann ganz wichtig ein Meilenstein war auf jeden Fall Chimperator und Crow, dann Alligator, Trailer Park, Raf Camora. Dann natürlich auch nicht zu vergessen, es gab da so ein Label, das heißt sogar Groove Attack Tracks mit Khatar zusammen, wo wir den bis dahin unbekannten Newcomer Mero rausgebracht haben, unter anderem. Und das war für mich dann irgendwann so eine logische Entwicklung. Hey, wir haben die ganze Zeit eigentlich diese Services immer auch mitgemacht. Ja, dann können wir jetzt auch durchaus mal den Arsch in der Hose haben und sagen so, ja, wir machen das jetzt auch und wir bieten das jetzt auch als Service und das ist halt Artist Service.
Würde gerade Mero sagen, da habe ich mich damals gefragt, das war glaube ich für mich der erste, ist schon ein paar Jahre her, aber der erste Artist, der irgendwie aus dem Nichts kam und sofort groß war. Davor war es irgendwie immer langsamer Aufbau, irgendwann kommt ein Album und so, aber da war für mich so ein bisschen neue Ära. Was ist da im Hintergrund passiert, dass das funktioniert hat?
Kai, nein, Spaß.
Klickkäufer Kai.
Musste ich jetzt zynisch bringen, das ist, es kommt nächste Woche eine Doku über Khatar raus, da kommt das Thema auch auf. Ich kann jetzt aber auch einfach quasi aus erster Hand mal erzählen, wie das gelaufen ist mit Mero. Das war so, Khatar, also ich versuche schnell zu machen, Khatar ist ja mit Groove Attack sehr, sehr eng verbunden gewesen. Der hat bei uns im Keller gesessen, also im wahrsten Sinne des Wortes, er hat bei uns im Keller sein Büro gehabt, 2014, der hat gleichzeitig mit mir bei Groove Attack angefangen. Da war er gerade im offenen Vollzug und das war so quasi Wiedereingliederungsmaßnahme. Der musste abends wieder zurück in den Knast. Ach. Sabine wird sich noch an die Story erinnern, dass Kollege Tom irgendwann die Alarmanlage eingeschaltet hat, gegangen ist und Khatar saß mit Kopfhörern unten im Keller und dann ist die Polizei angerückt und er kam raus und hat sich auf den Boden gelegen und hat gesagt, ey, ich arbeite hier. Und die haben gesagt, Moment, sind Sie nicht der Typ, der den Goldtransporter überfallen hat? So, wir waren also sehr eng mit Jiva verbunden. Und irgendwann kam er zu Frank und mir und meinte, ey, pass auf, ich habe da über Instagram zwei Künstler, die hat gerade noch niemand auf dem Schirm. Das war Cerro El Mero und Mero. Und ja, wir mussten auch anfangs direkt ein bisschen schmunzeln, so irgendwie so, hä, warum heißen die denn quasi gleich? Beide hatten durch Videos, wo sie einfach gerappt haben im Auto, da einfach immer irgendwie auf Beats quasi Freestyles rausgehauen haben, schon selber eine beachtliche Followerschaft sich verdient. Das fand aber im Grunde genommen unter Ausschluss der Mainstream-Öffentlichkeit statt, weil das damals total, also wirklich im klassischen Sinne Subkultur 2.0 war. So, das war alles auf Instagram, ähnlich wie das ja bei Loredana mit Sonnenbrille auch war. So, Jiva hatte das gecheckt. So, und dann meinte der so, hey, pass auf, lass uns das zusammen machen. Und dann haben wir gemeinsam dieses Label gegründet, Groove Attack Tracks. Dann haben wir an den Sachen gearbeitet. Ich weiß nicht mehr, ich habe den Ballerlos-Beat, den hab ich nämlich damals noch besorgt. Das war Josh Petruccio über Beatstars. Am Anfang haben wir den geleased. Und als dann die erste Hörprobe rausging, sind wir alle ein bisschen nervös geworden. Und ich habe dann sehr schnell versucht, aus dem Leasing einen Kaufvertrag zu machen. Und hatte dann immer wieder auch mit dem Produzenten, witzigerweise immer zu Feiertagen, immer so Ostern, Weihnachten, weil immer so, ja, hey, wir haben uns dann ein schönes Fest gewünscht, weil wir immer nachverhandelt haben. Und dann kam der Track raus und wir haben vorher schon gemerkt, holy shit, da ist aber richtig Druck auf dem Kessel. So. Und der Druck auf dem Kessel war aber bei einer Hörerschaft so irgendwo zwischen 10 und 21. Und niemand über 21 wusste, wer Mero ist. Dann kam dieses Video raus und es war bis zu dem Zeitpunkt das meistgeklickte Video am Veröffentlichungstag und ist ja auch der erste Newcomer gewesen, der von 0 auf 1 geschossen ist. Und ehrlicherweise saßen wir da und waren so ein bisschen, what the fuck? Was ist denn jetzt los? Also, dass das erfolgreich werden würde, da waren wir uns, also das haben wir erwartet. Aber dass das so erfolgreich wird, also wir waren alle ziemlich überfahren. Frank und ich waren das komplette Wochenende damit beschäftigt, irgendwie das jetzt in die Breite zu bringen. Also wir haben mit den DSPs gesprochen, irgendwie Standleitung, haben mit Medien gesprochen, haben Werbung gebucht, um das in die Breite zu bringen, weil das ist so ein bisschen alte Marketing einmal eins, so wenn's zuckt, dann mit dem Ellbogen drauf quasi. Also dann richtig in die Breite bringen, damit wirklich auch jeder davon Notiz nimmt. Und dann ist das halt durch die Decke gegangen wie Sau. Und ehrlicherweise kam dann über den BVMI eine Anfrage bei uns rein. Wir sollten bitte nach Loredana und nach Mero erklären, was wir da machen würden.
Okay.
Wir mussten ehrlicherweise auch ein ganz klein bisschen schmunzeln, weil es war so, also Frank war ja da chefmäßig in Charge. Ich war ja nur A&R-Label-Manager, deswegen konnte ich dann halt auch sehr frei sagen, so, ist das jetzt gerade die Bankrotterklärung der Major-Industrie, dass sie den Anschluss komplett verloren haben? Zu dem Zeitpunkt, ne? Also es war so ein bisschen suffisant dann irgendwie so angemerkt, ne? Wir haben natürlich keinen One-Pager erstellt, sondern haben einfach gesagt, so, ja Leute, es gibt da dieses Internet, vielleicht guckt ihr mal, ob ihr noch ein Modem im Keller habt. So, also es war ein bisschen absurd. Aber das war das bei Mero. Als dann später irgendwann diese Kalbi aus der Kiste kam, war das für uns schon beschissen, sage ich ganz ehrlich.
Weil keiner mehr geglaubt hat, dass der Erfolg echt war.
Ja, also das ist nämlich genau der Punkt. So, wir haben das ja tagtäglich erlebt. Wir hatten irgendwie Kooperation mit mit McDonald's. So. Ich habe gerade überlegt, wie ich es umschreibe. Mit McDonald's, da war Mero hier in Köln in der Nähe vom Stadion. Die haben 5 Minuten vorher gesagt, dass er da ist. Die mussten die komplette Stadt absperren. Wir selber waren bei einem Auftritt von der KMN-Gang im Palladium und der stand neben mir. Und wir standen oben auf der Empore. Und irgendwann haben die Leute im Publikum gecheckt, dass da oben Mero steht. Plötzlich hat keiner mehr zur Bühne geguckt, sondern irgendwie nur noch auf ihn und sind alle vollkommen abgegangen. Also wir haben ja tagtäglich gesehen, der Hype ist real. So, und dann kommen plötzlich irgendwie Klaus und Maus da an und erzählen so, ja gut, das ist ja alles gefaked. Also ich kenne niemanden, der das hört. Ich kenne auch niemanden, der eine Dieter Bohlen-CD gekauft hat, aber trotzdem hat der Typ Millionen CDs verkauft. Also ich fand das wirklich sehr, 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 sehr schade für den super, ich glaube, da war der gerade 18, für den 18-jährigen Mero, der halt einfach einen unbeschreiblichen Erfolg hat und dann von super vielen Leuten ihm das einfach abgesprochen wird und einfach gesagt wird so, ja, hast du ja gar nicht, ist ja alles fake. So, und das, also nach allem, was wir wissen, und das wurde ja von den DSPs und auch von uns im Rahmen unserer Möglichkeiten alles super krass abgecheckt, wir haben keinen Fake gesehen. So, ne? Und dass sich dann da irgendjemand mit einer Sturmhaube hinsetzt und sagt, oh ja, ich war das übrigens, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen, so, und der Typ, der die Reportage gemacht hat, hat ja in dieser Reportage bewiesen, dass es nicht funktioniert, weil er die hatte ja vollmundig angekündigt, ich zeige jetzt, wie ich mich in die Charts fake, und er hatte dann nachher mit seinem Fake-Profil 200 monatliche Hörer bei Spotify und ist eben nicht in die Charts gekommen. Das heißt also, sein Vorhaben, das zu beweisen, wie es geht, hat er ja eben bewiesen, dass es nicht geht eigentlich. So, aber trotzdem hat das sehr vielen Leuten ins eigene Narrativ gespielt, zu sagen so, ah, das gibt ja jetzt auch die Reportage. Da sagt auch jemand, der hätte das dann da gemacht. Mhm. So, ne? Das ist halt irgendwie, ja.
Du hast gerade angesprochen bei Mero, dass es ihn natürlich dann auch mental mit Sicherheit nicht ganz kalt gelassen hat, wenn Leute einfach sagen, ja, ist ja eh alles gekauft und fake. Wie siehst du es denn allgemein? Wie geht die Industrie häufig mit Artists um und verdient an ihnen Geld, auch auf Kosten ihrer mentaler Gesundheit?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema seit immer, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und da geht es vor allen Dingen auch darum, wie man damit umgeht. Also wir haben damals quasi als Groove Tech Tracks im Team mit dem AON-Team, mit Jiva, mit Darko, bei uns Uli Hausknecht, Frank und ich war auch noch ein bisschen mit dabei, schon uns sehr bemüht, den erstmal tatsächlich auch irgendwie abzuschirmen. Und das ist natürlich auch so ein Ding, ich glaube, du musst auch Verantwortung den Künstlern gegenüber übernehmen und sehr viel kommunizieren. Weil so ein Erfolg ist ja auch das für die meisten Leute ist das irgendwie so ein absoluter Wunschtraum. Das ist aber auch eine absolute Bürde. So, weil die Frage ist ja auch immer, ich glaube, wieder 5 Euro ins Phrasenschwein, aber ich glaube, es war Dr. Dre, der einst sagte, Erfolg zu haben ist ja nicht schwer, den zu halten, das ist die Krux. Und ey, am Ende des Tages sind es alle Menschen und das ist immer ein Spannungsfeld. Also es ist immer so ein Ding. Ich weiß nicht tatsächlich, so, das ist auch Stichwort böse Industrie und so. Am Ende des Tages sind da immer Menschen am Start. So, und es kommt immer sehr krass drauf an, mit wem man zusammenarbeitet auch und was für ein Bewusstsein da ist. Also ich hatte selber bei einer Künstlerin, bei Sophie, hier für immer Frühling, die hat ja auch unter anderem einen Shitstorm des Todes bekommen und vor allen Dingen irgendwie aus einer sehr misogynen Richtung. Und da muss man dann auch als Label oder Plattenfirma irgendwie auch Verantwortung übernehmen und der Person einfach helfen, irgendwie so weit, wie es geht. Also auch dann im besten Fall einfach da sein, ne? So.
Deine eigene mentale Gesundheit, also Releases sind ja auch einfach nicht mehr dieses Album bisschen konzentrierter, sondern Single, 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 Single.
Das habe ich noch nie jemand von der mir geht's gut, danke.
Oder eben auch, wie du sagst, ne, auch ein Tod von Khatar, der mit dir auch noch angefangen ist, mit dem du viel Zeit verbracht hast, wo ihr sogar ein eigenes Label gegründet habt. Ja. Was hat das mit dir gemacht?
Das ist tatsächlich ein sehr, sehr schwieriges Thema für mich, ja.
Möchtest du nicht drüber reden?
Ja, da kann man drüber reden, ist mir sehr nahe gegangen.
Verstehe. Ja. Die Musikveröffentlichung ist ja eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, aber eine relativ kleine. Wie kann ich denn überhaupt als Artist in der Musikindustrie davon überlegen, wenn wir jetzt das ganze Touring etc. ausklammern und einfach sagen, wir wollen wirklich die Musik verkaufen. CDs ist nicht mehr so möglich, Vinyl ist nicht mehr so möglich. Welche neuen Strategien gibt es auch, um dann doch noch was zu machen? Ticketbundles oder so. Was sind eure Strategien, um Leuten, die vielleicht auch nicht den Mainstream erreichen, sondern kleiner sind, eine Chance zu geben, doch eine Einnahmequelle da zu generieren?
Also so im ersten Schritt würde ich den Leuten immer raten, umgib dich mit Experten auf ihrem Gebiet und hör dir alles an, aber lass dir nicht immer alles abnehmen. Vor allen Dingen sei sehr vorsichtig, was Rechte abgeben angeht und immer, egal wie nett die Leute sind und egal wie cool alles ist, immer die paar hundert Euro in die Hand nehmen und einen Anwalt nehmen und Verträge abchecken. Das ist die allererste Regel. Bitte, bitte unbedingt, was die, ich sag mal, Wertschöpfungskette angeht, kommt dann alles nachgelagert, finde ich. So, also ich würde immer den Rat geben, halte deinen Scheiß zusammen und halte auch möglichst deine Rechte bei dir. Ist gerade ein aktueller Trend irgendwie, der ganz interessant ist, warum viele Leute ihre Kataloge dann doch verkaufen. Aber genau, Wertschöpfungskette, ich finde, das hängt immer irgendwie auch ein bisschen mit der eigenen künstlerischen Vision zusammen, wo man hin will. Und ich glaube, das ist jetzt sehr hart, aber das sagt zum Beispiel auch Kollege Ronny Bold immer wieder, abgewandelt, manchmal muss man aus der Erwartungshaltung rausgehen, dass man, ich bin Künstler, ich mache Musik, ich mache Kunst, die muss jetzt einen Gegenwert generieren. So, nicht jeder Künstler ist zu Lebzeiten wahnsinnig erfolgreich mit seiner Kunst und es gibt einfach keine Gewähr oder kein Mechanismus, der sagt, das muss aber so sein. Also deswegen rappe ich ja nicht, so weil sich's keiner anhören würde. Zu Recht. Die Anspruchshaltung, ich muss damit reich werden, muss man nicht. So, also das hat auch was mit eigenen Erwartungen zu tun. Und das ist total gut, wenn man selber sein größter Fan ist. Wenn man aber aus der Wertschöpfungskette damit Einnahmen generieren will, dann muss es draußen auch noch Leute geben, die es interessiert.
Also würdest du sagen, die Auszahlungen auch von den DSPs sind zufriedenstellend oder würdest du dir da schon Anpassungen wünschen?
Ich finde, das ist ein sehr weitreichendes und wichtiges Thema, darüber zu sprechen. Und da ist auf jeden Fall Optimierungsbedarf. Und trotzdem, auch wenn das vielen Leuten, glaube ich, nicht gefallen wird, komme ich da wieder zurück zu, es gibt keinen allgemeinen Anspruch darauf, dass du davon leben können musst. Es ist halt so hart klingt, das ist dann irgendwie auch Marktwirtschaft oder irgendwie ja Kapitalismus. Ne? Da ist dann einfach auch so, wenn da keine Nachfrage ist, dann kann ich davon nicht leben. Aber Vergütungsmodelle bei den DSPs, da muss man drüber sprechen. Man muss auch drüber sprechen, wer wie viel vom Kuchen abbekommt. Das trifft sich aber wieder auch sehr krass damit, Jay-Z sagte immer, I'm a businessman. So, Künstlerinnen, Künstler sollten ein Grundverständnis von dem haben, worin sie sich bewegen. Ich habe mich bevor wir uns hier getroffen haben, vorhin mit einem Mitarbeitenden von Spotify zum Frühstück getroffen. Und da haben wir genau über dieses Thema auch gesprochen. Und der sagte nämlich zu mir eben so, dass er immer wieder überrascht darüber ist, dass die meisten Künstlerinnen und Künstler oder viele Künstlerinnen und Künstler gar nicht wissen, was für Verträge sie haben und gar nicht wissen irgendwie, also da ist dann irgendwie, keine Ahnung, du fragst Gemini oder ChatGPT, ich habe so und so viel Streams, wie viel Geld bekomme ich dafür? Und dann ist natürlich, hey, wenn der Cut für den DSP bei so und so viel Prozent ist, dann ist das, kann man darüber reden, ob das gerechtfertigt ist, dass sie sich so viel nehmen. So, das ist aber auch eine Diskussion, die ist so alt wie die Musikbranche. Das hatten wir früher bei Handelsketten mit CDs und Vinyl auch. Da übrigens nochmal ganz kurz zur Wertschöpfungskette. Sprecht mit Sabine und macht einfach einen eigenen Shop und macht die Herstellung irgendwie selber und sorgt für eine Audience und vertickt die Scheiße selber.
Sag nochmal das nur mal so kurz den Nachnamen von Sabine, wie kann ich die kontaktieren?
Sabine, ich wollte gerade Kühn sagen. können wir deine E-Mail-Adresse irgendwie?
Ja.
Sabine.delatron@gmail.com.
Super. So.
genau. Aber die DSP-Vergütungsdebatte ist eine wichtige und die muss auch geführt werden. Die wird meiner unpopulären Meinung nach aber hier und da etwas zu hysterisch geführt, weil, wie gesagt, kein Allgemeinanspruch gelten kann von irgendwie. Also würde ich Bücher schreiben und die kauft keiner, dann kann ich halt am Ende des Tages auch nicht Amazon dafür verantwortlich machen, dass ich keine Bücher verkauft habe. Jetzt mal ganz platt gesagt. Das gehört, finde ich, zur Debatte auch mit dazu und das muss man da auch sagen dürfen, ohne gesteinigt zu werden.
Pro Rata oder User-Centric Payment, hast du da eine Präferenz? Oder meinst du, es passt alles mit dem Pro-Rata-Modell?
Beides hat so sein Für und Wider, finde ich. Also ehrlicherweise habe ich da keine abschließende Meinung.
Okay.
Also es ist nicht so, dass ich sage, so, das muss es sein, das andere geht halt überhaupt gar nicht klar. Ja.
Wonach entscheidet denn jetzt gerade auch, ob ihr Artists überhaupt unter Vertrag nehmt? Also welche Größe muss man überhaupt mitbringen? Welches Potenzial? Und wann sagt ihr lieber, na, dann mach doch vielleicht erstmal DIY und wenn es läuft, dann kommen wir nochmal auf uns zu?
Das ist super individuell. Also wir müssen bei Künstlerinnen und Künstlern für uns selber sehen, dass wir A, auch Bock drauf haben und ein gewisses Entwicklungspotenzial gemeinsam sehen. Also deswegen spricht man, bevor man miteinander arbeitet, irgendwie sehr, sehr viel miteinander im besten Fall, weil das ja nicht nur eine reine Business-Entscheidung ist, sondern das ist halt irgendwie so, hey, wir heiraten jetzt so ein ganz klein bisschen. Also wir wollen jetzt irgendwie hier gemeinsam mit deiner Kunst arbeiten. So, das ist ja eine super vertrauliche und vertrauensvolle Geschichte. Deswegen geht es schon auch um quasi Entwicklungspotenzial, mal so flach gesagt, aber eben auch ums Persönliche und irgendwie ja um die Kunst. Ne, es ist halt es ist am Ende des Tages auch einfach ein Kunstmarkt. Ne?
Und wie wichtig ist TikTok und Hype gegen Musikqualität? Also arbeitest du auch gerne mal Sachen, die du selbst qualitativ nicht so hochwertig findest?
Niemals. ja, das ist bestimmt schon passiert. TikTok ist, das trifft sich voll gut mit dem, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, mit Mero und auch, ich habe dann ja auch Loredana Sonnenbrille mit reingenommen. Meine Beobachtung ist so ein bisschen über die Jahre, in dem Augenblick, wo einmal was funktioniert hat, wie damals Loredana Sonnenbrille über Instagram, Mero über Sonnenbrille, dann kam auch ein Ferro, der ja auch über Instagram dann voll abgegangen ist, dann ist dieses Modell sehr schnell tot, weil es, wie überall, dann denkt man so, geil, ich habe hier den Stein der Weisen gefunden, jetzt weiß ich genau, wie ich es machen muss, dann kopiere ich das einfach und dann habe ich den Erfolg gepachtet. Genauso ist das bei diesen TikTok-Kampagnen, ist das die Gefahr dabei, dass man irgendwie denkt so, ja, okay, wir wissen jetzt, wie der Hase läuft. Wenn wir die und die und die Reißbrett-Kampagne fahren, dann wird's erfolgreich. Es gibt gerade aktuell Beispiele, und du wirst mal nachsehen, ich keine Namen nennen, die zeigen, dass das mutmaßlich schon immer wieder ein bisschen durch ist. So, ne? Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Frank Stratmann hat früher immer gesagt, Hits werden im Studio nicht in Marketing-Meetings gemacht. Und da ist schon auch was dran.
Du hast ja gerade schon ein bisschen die Trends angesprochen. Wie hat sich denn Deutschrap verändert? Also auch die Angesagtheit, die Präsenz, die war vor ein paar Jahren höher, oder habe ich das ein bisschen falsch eingeschätzt?
Die Diskussion führen wir gerade intern und auch mit unseren Partnern sehr intensiv. Weil wir die Beobachtung will ich ein bisschen teilen. Das ist aber im Deutschrap, ich bin ja jetzt auch schon seit 300 Jahren dabei, ist das immer so ein bisschen in Wellen gelaufen. Ich würde auch immer noch Stein und Bein behaupten, also Deutschrap kriegst du nicht mehr weg. Aber Deutschrap an sich ist ja so vielfältig. Es gibt ja so viele Sub-Deutschrap-Genres quasi, dass die natürlich auch Hypes unterliegen. Und im Moment fühlt es sich ein bisschen nach so einer gewissen Übersättigung an. Und da sind wir alle mit dran schuld. Das ist so das Ding. Also ist ein Riesenvorteil, hat alles so sein Für und Wider, dass irgendwie jeder kann Musik veröffentlichen. Und das soll natürlich auch so sein. Und es ist auch gut, dass es nicht mehr so ist, wie irgendwie Frank Zappa in den 70ern gesagt hat, alte weiße Männer entscheiden jetzt, wer Musik veröffentlichen darf und wer nicht. Da sind wir zum Glück schon lange nicht mehr. Aber im Deutschrap, durch diese Riesenschwämme. Ich würde auch die vielen Contests dazu zählen, von Raw über Rap La Rue und so weiter. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung, sind alle super. Die Problematik dahinter ist, es werden so viele gefühlte Fließbandkünstler produziert, dass es Stand jetzt und vor allen Dingen für die Zukunft immer wichtiger wird, wer bist du? Wofür stehst du? So, und das ist in den letzten Monaten meiner Meinung nach stark abhanden gekommen. Da hatte ich bei dem ein oder anderen Track so das Gefühl, okay, der ist auch ein bisschen seelenlos. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher, ob Suno nicht den Text geschrieben hat. So, ne? Und das ist natürlich ein Problem, weil du bist selber auch irgendwie Rap-Fan. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn dabei so in den letzten Monaten?
Ja, allgemein ist man ja schon seit Jahren überfordert. Also seit wirklich vielen Jahren, ne? Dass einfach so viele Menschen am Start sind und Releases, dass man natürlich nicht mehr lange mit einem Release auch Zeit verbringt. Also auch da eine Frage, ja. Wie schafft man eine gewisse Langlebigkeit einer Single oder eines Albums? Das war ja schon vor Jahren nach einer Woche vielleicht nicht mehr wirklich relevant. Aber jetzt ist es ja gefühlt die Single nach einem Tag oder vielleicht auch nach einer Woche nicht mehr relevant. Und dieses Liefern müssen und auch für dich dieses Arbeiten an einer Sache, die halt eine kurze Halbwertszeit hat.
Total. Also die Halbwertszeit von, und ich finde, da muss man da manchmal auch irgendwie, die Debatte, kann man Werk und Künstler trennen? Die geht auch da in die Richtung. Also ich glaube, du musst als Künstler wieder irgendwo für stehen. Du brauchst einen Wiedererkennungswert und dann schaffst du es auch, dass, keine Ahnung, ich nehme ein Beispiel aus unserem Roster, Kalim irgendwie Tracks hat, die einfach Dauerbrenner sind, die durchgehend funktionieren. Raf Camora einfach Tracks hat, die durchgehend gehört werden, weil sie halt gut sind, weil sie irgendwo für stehen. So, und immer dann, wenn es zu generisch ist, also wenn dann irgendwie, wie ich gerade sagte, wenn man das Gefühl hat, das ist ein Zuno-Track, dann ist im Moment noch die Erfahrung, dann ist die Halbwertszeit auch wirklich sehr, sehr schnell weg.
Aber natürlich auch sehr individuell. Wie schaffe ich es, die zu verlängern, abgesehen von Haltung? Was macht ihr? Arbeitet ihr auch bewusst Kampagnen? Habt ihr auch Katalogkampagnen, dass ihr sagt, hier 5 Jahre oder wir machen Re-Release und sowas? Das ist auch ein Teil von eurer Arbeit?
Ja, es ist sicherlich auch hier und da mal sinnvoll zu checken, wann man mal einen sinnvollen Remix beispielsweise machen kann oder irgendwie ein Remake irgendwo von. Und natürlich, wo du TikTok angesprochen hast, natürlich sollte man auch da nicht unterm Stein leben und mal gucken, was für Trends gibt es gerade und gibt es vielleicht gerade Trends, wo es sinnvoll ist, dass man irgendwie Track XY aus dem Jahr 2009 da nochmal irgendwie reinnudelt. Also das sollte man schon machen, finde ich. Das gehört dann auch zu unserem Job mit dazu, als Musikvermarktung.
Was meinst du, wird KI für einen Einfluss spielen? Du hast ja gerade schon Suno angeschnitten, aber werdet ihr auch irgendwann mal einen KI-Artist signen oder habt ihr schon?
Ich glaube, die erste wirkliche AI-Kunstdings war mit Grimes, ne? Ich gucke deswegen zu Colin gerade. Das war nämlich über Belief und TuneCore. Also ich finde generell, auch solche Debatten sollte man nicht zu hysterisch führen. KI ist da und will auch nicht mehr weggehen und man kann das nutzen, man sollte das nutzen. Im Moment, sagen wir mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ihr KI-Songs euch reingezogen habt. Im Moment sind sie halt tatsächlich recht seelenlos. Also was ich mal wieder reingespült bekomme, vielleicht muss ich mal mein Feed arbeiten, aber sind so Protest-Dooley-AI-Songs, mein Feed ist einfach im Arsch. Das sind so Sachen, ich habe Freunde, die schicken mir sowas aus spaßeshalber immer zu und deswegen glaube ich einfach im Sack. Aber die Songs sind im Moment ja auch leicht erkennbar, dass es AI-Songs sind, finde ich im Moment noch. Und generell ist einfach so, AI ist, glaube ich, einfach als Tool da und als Tool irgendwie nutzbar. Wenn du dich selber als Künstler begreifst, wirst du einen Weg finden, damit vernünftig umzugehen und dich selber künstlerisch auszudrücken. So, da wird's, glaube ich, vielleicht sage ich das in 3 Jahren, vielleicht muss ich das in 3 Jahren wieder kassieren oder in 2 oder in einem. Ich glaube nicht, dass es so sein wird, dass du als Künstler, wenn du einen künstlerischen Anspruch hast, nur noch dich damit zufrieden gibst, irgendwelche Prompts einzutippen und Tracks zu generieren.
Ja, wir kommen langsam zum Ende. Also falls ihr Fragen habt, könnt ihr die gleich noch stellen. Aber was ist denn dein persönlicher Antrieb? Warum machst du das Ganze immer noch?
Geld. Nein, Quatsch. Spaß. Das war die naheliegendste Antwort, ich weiß.
Nee, ist ja schön, dass du ehrlich bist.
Also ich glaube, dass man diesen Job nicht so lange machen würde, wenn der Antrieb wirklich nur Geld wäre. Ich glaube, ich bin da schon ein ziemlich krasser Überzeugungstäter. Also ich habe ja auch Kulturjournalismus damals studiert und Kultur und Journalismus war beides damals schon im Sack. Ich bin ja auch von dem einen Medienwandel zum nächsten Medienwandel gegangen, so ein bisschen als würde man Robbenbabys beim Abschlachten zugucken wollen. So. Also mein Antrieb ist wirklich es gibt nichts Besseres und Tolleres, als mit Künstlerinnen und Künstlern zusammenzuarbeiten, auch mal in Spannungsfelder zu kommen, die auszuhalten und dann gute Sachen dabei zu entwickeln. Und wenn die dann auch noch nicht ganz unerfolgreich sind, dann ist es natürlich umso schöner. Also ich habe den besten Job der Welt.
Was wünschst du dir denn für die Musikindustrie?
Geld, nein Gott. Spaß. Was wünsche ich mir für die Musikindustrie? Weiter offen zu sein und sich immer bewusst darüber zu sein, Veränderung gehört dazu und Veränderung ist nicht der Tod, sondern Veränderung gehört einfach zum Leben dazu und alles fließt. So, und es ist spannend.
Und was wünschst du dir für dich?
Ich würde gerne den Job noch ein paar Jahre machen. Ja. Und ansonsten, wie sagen wir schön, es gibt einen schönen Song, wenn ich mir was wünschen dürfte, von Marlene Dietrich, und sagte, wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Das finde ich schön.
Wäre auch ein schönes Schlusswort, oder habt ihr noch Fragen? Dann meldet euch. Gut. Dann, Christoph, vielen Dank.
Danke dir.
Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und folgt gerne. Vielleicht geht's auch als Audio online. Und ansonsten dann demnächst Dominik Kasimi online. Und vielleicht mit dir nochmal einen zweiten Teil, dass wir noch ein bisschen ausführlich reden können. Das war ja noch eine Stunde.
Ich habe einen ganzen Köcher voll mit schlechten Anekdoten. Und ich habe noch sehr viel mehr schlechte Wortwitze.
Sehr schön. Vielen Dank. Wollt ihr einen zweiten Teil mit Christoph Jansen? Schreibt's in die Kommentare. In der nächsten Folge wird Charlotte Stahl zu Gast sein. Sie hatte ich vor 2 Jahren auf der CO-Pop zum Thema TikTok interviewt. Folgt Thematakt überall, wo es Podcasts gibt, um die Folge nicht zu verpassen, und gönnt euch auch den Newsletter auf thematakt.de. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.